Visionen und O-Saft.
Euer Morgen-Podcast mit David und Pascal.
Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Willkommen bei Visionen und O-Saft mit Pascal.
Und mit David. Herzlich willkommen zurück zu Episode 5.
Ja, moin. Moin. So langsam wird's Routine, ne?
Ja, so langsam wird's Routine, aber dann ist auch schon bald wieder vorbei, ne?
Und heute weht ein laues Lüftchen an dem dritten Pult, weil wir haben heute keinen Gast.
Nein, leider nicht. Geplant war was, aber auf die Schnelle haben wir dann leider niemanden zu uns ins Studio gekriegt.
Meinst du jetzt für dieses Thema oder für das andere Thema, das wir nicht machen?
Eigentlich für das andere, was wir nicht machen, weil...
leider.
Ja. Wäre eine Horror-Episode gewesen, wäre schon sehr nice, aber schauen wir mal, vielleicht kommt in Zukunft da noch was. Nee, heute geht es tatsächlich um die zwei Industrien Hollywood gegen Deutschland. Da stellen wir die beiden ein bisschen im Vergleich. Wie sieht die eine aus, wie sieht die andere aus? Welche besser in manchen Aspekten, welche ist vielleicht schlechter? Und ja.
Ja, man muss es auch immer in Relation sehen. Also man muss ja mal gucken, wenn man auf die Weltkarte schaut, ist Amerika größer wie Europa oder so groß wie Europa? Und da ist es natürlich auch finanziell schwierig, das wirklich miteinander zu vergleichen, die zwei Industrien. Es geht halt vor allem darum, wie funktionieren die unterschiedlich, was könnte man sich voneinander abgucken. Auch wenn das natürlich von der Richtung Amerika-Deutschland dann relativ schwierig wäre, davon was zu lernen, obwohl... Nee, wenig. Außer vielleicht bei ein paar Komödien. Ich finde viele amerikanische Komödien katastrophal.
Ja, das... Ja.
Also ich finde die überdreht. Ich finde die einfach überdreht. Ich finde die völlig überzogen manchmal. Auch nicht mehr lustig, weil Hardcore in Slapstick mit so überzeichneten Charakteren.
Ich stimme dir voll zu. Das ist sowohl für deutsche Komödien als auch für amerikanische. Es ist bei mir so, ich... bin generell jetzt nicht der größte Comedy-Schauer, aber gerade dieser amerikanische Slapstick, wenn die dann noch versuchen, nebenher mit diesem ganzen Slapstick-Ding noch tiefgründig zu sein, ich finde das immer so ein bisschen peinlich und das funktioniert nicht. Wenn du schon in Richtung Slapstick gehst, wenn du schon in Richtung Banal gehst, dann mach's full durch. Also wie so ein Scary Movie zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du die Filme angesehen hast. Die sind ja so
partiell, ja.
So dumm. Aber die funktionieren.
Aber dann passt es auch. Dann genau, habe ich auch keinen anderen Anspruch, außer dumm zu sein und dadurch lustig.
Genau,
was ich
genau.
Auch okay finde, sind diese Serien da, die liefen zu unserer Kindheit. Big Time Rush.
Ach, diese ganzen Disney-Sachen, oder?
Genau. Dann ja. Was war Nicky, Ricky, Dicky, John, Hotel, Zack und Cody.
Hotel, Zack und Cody. Das war
völlig
Kindheit.
Völlig okay für Kinder. Ich finde es voll okay, das zu gucken, das zu produzieren. Obwohl, da muss ich sagen, wenn man das mal vergleicht, da hatten wir in Deutschland schon, wenn es darum geht, Kinder zu bilden, viel anspruchsvollere Serien. Gerade, ja, ich weiß nur noch Marcelino, das war ein Kind in einem Kloster, das ausgesetzt wurde, angelehnt an, das hatte so besondere Kräfte, um die Welt zu verbessern. Das finde ich, sind Geschichten, die sind einfach mega, der konnte mit Tieren reden und so. Nils Holgersson, hallo, was sind das für Blockbuster?
Der Blockbuster.
Nee, und dann, ich weiß noch, Heidi, das wurde ja von an Japaner gegeben.
Genau,
in
ist
Auftrag.
Eine Buchadaption. Heidi, also was die meisten kennen, die Zeichentrickversion, die alte, das ist eine japanische Adaption von eben diesem Buch. In welcher Rolle genau, weiß ich nicht mehr, aber Hayao Miyazaki, also der Main Dude bei Ghibli, der hat da auch mitgemacht in irgendeiner Weise, was man auch am Zeichenstil sieht. Ich weiß nicht, ob er alles gezeichnet hat, aber er hatte auf jeden Fall einen sehr großen Einfluss auf Heidi und
ja, und da muss ich sagen, vielleicht liegt da dann auch die Stärke der Deutschen drin, wo auch eine Stärke, oder Vicky und die starken Männer.
Ah, Vicky, ne? Ja.
Das sind schon starke Sachen. Vor allem auch mit gesellschaftlichen Themen, die eingearbeitet werden für Kinder. Wenn man ja mal guckt, was auf Nickelodeon läuft, das ist ja zum Großteil echt einfach nur plump, was auch okay ist, so zur Unterhaltung. Ich gucke mir gerne plumpen Zeug an. Das ist voll okay, mache ich ja selber auch plumpes Zeug. Und das ist in Ordnung, aber ich muss sagen, da hatten wir schon eine Stärke jetzt.
Ja, auch wenn man sich so die Zeichentrick-Sendungen ansieht, ich bin mir nicht sicher, aber die Sendung mit der Maus ist deutsch, ne?
Ja.
Das ist eine deutsche Produktion. So. Gibt es natürlich auch im Amerikanischen, also welche Episoden perfekt Spaß und Tiefgründigkeit und Lernpotenzial für die Kinder
Wissen macht A.
kombinieren. Phineas und Ferb ist zum Beispiel so eine amerikanische Produktion, die macht es super, finde ich. Geht auch sehr tiefgründig in manchen, wird auch sehr tiefgründig in manchen Folgen. Aber gerade so was dieses Lernpotenzial hat, die Sendung mit der Maus, was ich auch als Kind sehr cool fand, war, das ist keine deutsche Produktion, aber kommt auch hier aus Europa, Patterson und Findus.
Mhm.
Ja, mega, das war so süß.
Das haben wir immer geguckt zusammen und ich weiß auch, Lorenz, ein alter Kumpel von mir, mit dem habe ich mich immer dann hingehockt und wir haben uns immer gefreut, wenn die Salamibrote essen, da haben wir alles so gemacht wie die und haben dann Salamibrote gegessen.
Ja.
Das war echt cool. Also Patterson und Findus war toll. Da hatte ich auch die CDs und alles von. Dann, was hatten wir noch? Bibi Blocksberg, Bibi und
Blocksberg.
Tina. Ich habe das tatsächlich alles viel geguckt. Also Bibi und Tina, das war so, das hatte, glaube ich, auch nicht so große edukativen Auftrag, aber war irgendwie interessant, weil das war so ein Bauernhof, das war so Landschaft, irgendwie ganz witzig. Ich finde, so Kinderfernsehen ist in Deutschland schon gut.
Ja, auf jeden Fall.
Die Pfefferkörner haben wir ja noch.
Die drei Fragezeichen hatten wir. Die drei Ausrufezeichen
gibt es
auch, aber
ja,
das habe ich nie angeschaut.
Das ist ein Abklatsch, einfach weil man gedacht hat, das andere lief gut lange Zeit, das machen wir dann eine Kopie. Ich glaube, das sind so Detektivmädels.
Detektivmädels, ja? Genau. Ja.
Einfach nur umgedreht.
Ja, ich bisschen untergegangen einfach.
Nee, hier gibt es ganz viele wie heißt das, Hörspiele von den Detektivmädels.
Genau.
Meine Schwester hat die immer viel gehört. Und das, finde ich, macht der deutsche Markt gut oder hat er gut gemacht. Was er jetzt macht, sind ja eigentlich im Kinderbereich vor allem Remakes von diesen Klassikern von früher. Also wird mit neuen Animationstechniken halt einfach Wiki verhunzt, Biene Maya verhunzt,
Heidi verhunzt. Biene Maya war ganz übel. Da habe ich den Trailer gesehen, als es damals rauskam, diese neue 3D-Animationsversion.
Ich finde, es sieht generell kacke aus.
Ja. Das ist wirklich ganz übel gewesen. Hat auch überhaupt keine guten Kritiken gekriegt.
Warum muss ich denn, wenn ich animierten Film habe, warum muss ich den immer näher an die Realität bringen, weißt du?
Vom Stil her?
Vom Stil her.
Ja,
ich verstehe das nicht, weil es ist doch bewusst etwas anderes als eine Realverfilmung.
Ja, also, auf jeden Fall.
Junge, ich habe das doch schon in besser, die Realität, indem ich die Realität abfilme. Warum muss ich das immer mehr kopieren oder Bob der Baumeister? Weißt du, wie scheiße das aussieht?
Oh Gott, okay, ja. Was vier bei dem Realitätsdingens da ein sehr gutes Musterbeispiel ist, glaube ich, der neue König der Löwen. Da sind wir wieder bei den Amis. Der Zeichentrickfilm, der war ja genial, magisch, toll, süß, witzig, dramatisch. Er hatte alles. Und dieser neue Film, den haben die ja, die haben das ja wirklich auf Fotorealismus da animiert, auf Fotorealismus-Niveau. Also da gab es gar nichts mehr. Die Essenz ist komplett verloren gegangen. Und das war ja auch der Hauptkritikpunkt, warum der überhaupt nicht gut angekommen ist, der Film, dass du quasi den Tieren aus dem Animationsfilm die Emotionen wegnimmst, weil es ja jetzt einfach nur noch Tiere sind und das siehst du dann nicht mehr in den Augen, weil eben dieses Cartoonhafte fehlt.
Ja.
Und wenn Mufasa dann die Klippe runterfällt und stirbt und Simba als fotorealistischer kleiner Löwe schreit einfach so, Vater, sieht man halt im Gesicht absolut gar nichts. Ich habe die Szene gesehen, das sieht furchtbar aus und das verstehe ich auch nicht. Also dann mach doch lieber wenn du es schon neu verfilmen musst, wenn du schon irgendwie neu animieren musst, dann bring da wenigstens was rein, dass die Emotion rüberbringt. Und hör auf mit diesem Fotorealismus-Quark, weil genau, also das sah schon sehr gut animiert aus, aber braucht
man
nicht.
Das Ding ist ja, dass zum Beispiel, wenn man das zum Beispiel mit realen Tieren machen würde oder reale Tiere versucht nachzuahmen, die haben ja nicht die Gefühle, die man in ein Tier hineinmalen kann, wenn man das neu erschafft sozusagen,
genau.
Weißt du, und das, ich verstehe gar nicht, woher der Drang kommt oder warum das denn sein muss, warum der Trend auch ankommt, ich weiß nicht, wie gut wurde der jetzt gesehen, Mufasa heißt der, ne?
Nee, König der Löwen ist einfach nur ein Remake davon.
Aber dann war das der Arbeitstitel, war Mufasa.
Also ich glaube, es kommt jetzt ein
Mufasa-Film,
das ist quasi seine Geschichte.
Ihr seid so erbärmlich, ich schwör's euch.
Aber
Junge, bald geht's irgendwie noch um Urowe, der Film oder was von Wiki. Also wirklich, so ihr könnt doch nicht jede Geschichte ausschlachten bis zum kleinsten. Und weiß ich auch immer durchdrehen, wenn Prequels kommen.
Leute, Prequels,
habt
ja.
Habt doch Ideen, macht doch was Neues.
Ja, das ist so, das ist gerade, wenn wir dann schon ein bisschen in die Materie einsteigen wollen, das ist so ein Problem, was ich mit Hollywood habe. Hollywood ist sehr, ich weiß nicht, woran es liegt, aber in den letzten Jahren, sei es durch Corona, sei es durch den Streik, was auch immer, Hollywood ist einfach sehr, sehr unsicher geworden. Also die gehen überhaupt keine Risiken mehr ein. Es gibt kreative Filme, sieht man gerade letztes Jahr, das sind so Sachen wie Barbie, wie Oppenheimer, die jetzt mal keine, you know, keine Basic Superhelden, Blockbuster, was auch immer sind, oder keine Fortsetzungen, aber dann schaut man sich so Sachen an, so Jahre wie dieses Jahr, und die ganzen großen Sachen, sei es qualitativ, sei es kacke, aber sind alles Fortsetzungen. Joker 2, Dune 2, Kung Fu Panda 4, alles Fortsetzungen oder Prequels.
Planet der Affen.
Planet der Affen ist ja auch schon, darauf freue ich mich persönlich, weil bis jetzt fand ich alle Teile gut, aber ja, ist theoretisch auch der vierte Teil.
Ich finde, das sieht es aber auch gut aus.
Ja, also, sieht schon,
ich finde, das sehen die Affen auch gut aus. Ja. Da geht's.
Weißt du, wo ein Affe auch noch cool aussah? In dem Film, den ich am Montag angesehen habe, Godzilla and Kong. So ein geiles Teil. Also, und da können wir dann auch noch mal ein bisschen aufs Budget zu sprechen kommen.
Ja, ja, genau. Das würde ich auch gerne.
Genau, weil da, das ist ja Monster-Kloppe, Action pur. Und ich habe gelesen, dass Godzilla vs. Kong, also der Vorgänger, guck, ist auch eine Fortsetzung eigentlich, Godzilla vs. Kong von vor ein paar Jahren.
Ja, und das sind Figuren, die halt zusammengeworfen wurden.
Genau, genau.
Also, die es auch schon seit 50 Jahren gibt.
Ja, ja, genau. Aber der Vorgänger hat, glaube ich, so um die, was habe ich gelesen, also zwischen 175 und 200 Millionen gekostet. Und der neue Teil, der wird nicht weniger kosten.
Sollen wir jetzt mal reden, was ein normaler Kinofilm an Forderungen oder an Kosten darf in Deutschland?
Ja, ja.
Was denkst du?
Oh, da frage ich mich was.
Wenn wir das vergleichen, das zieht dir alles aus.
Ich habe aus anderen Podcasts gelesen, dass sehr oft mit einem Budget von maximal 1,5 Millionen gearbeitet wird.
Also große Produktionen sind bei 5 und kleinere so bei, naja, du kannst schon schaffen, je nach Name auch, 2-3 Millionen Forderungen zu kriegen.
Ja, das ist ja verglichen.
Und das musst du halt mal vergleichen. Und damit machst du dann einen Film. Und dann beschweren sich Leute, dass wir in Deutschland vor allem Komödien produzieren. Das ist ja das Ding, wenn wir jetzt nochmal die Brücke schlagen, gerade wenn, oder du warst schon eigentlich mittendrin im Thema, ne?
In Jürgen?
In einem Großteil. Nee, das Ding ist ja, also wo es ja viel Kritik kommt, ist, dass wir in Deutschland, was ja auch stimmt, vor allem Komödien produzieren. Dass es in Deutschland vor allem so Familiengeschichten sind, die verfilmt werden. Oder jetzt mal, naja, David H.N. hat es in Anführungszeichen Fantasy verpackt, Chantal im Märchenland. Ne? Was eine Ausnahme ist, dass man da mal irgendwie Meta geht. Aber sonst haben wir halt vor allem, wie zum Beispiel der Nachname, der Vorname, jetzt kommt der Spitzname raus. Diese ganzen Schweighöfer-Produktionen, wo es ja auch so um junger Mann steht irgendwie im Leben, passieren dann Dinge. Ne? Also es sind alles so Realverfilmungen von irgendwelchen Lebenswegen von echten Leuten. Oder was ich mir letztens angeguckt habe, war Hotdog.
Hotdog?
Ja.
Was ist
Ach, das ist so ein... So eine Spezialeinheit, GSG oder, nee, GSG ist eine Gesamtschule, Goethe-Gesamtschule. Das ist so eine Spezialeinheit und der Schweiger ist irgendwie so der Rüpel von der Einheit und halt so, der heißt Steiner, das ist so ein, also das ist so, der macht halt alles auf seine Weise so, der hält sich an keine Abmachung, sondern geht halt bei einer Geiselnahme rein und knallt alle ab und macht alles kaputt. So. Der Film beginnt auch irgendwie, die gehen in so eine Kirche, da ist eine Geiselnahme und der Papst hat irgendwie gesagt, darf nichts kaputt gehen und der geht halt rein, während die so Lagebericht machen und schießt die zusammen, Kirche fällt sozusagen ineinander. Ne?
Stark.
Und
stark.
Der andere, der Schweighöfer, ist halt so ein Streber und will halt auch zusammen wie sein Vater, der auch da in der Spezialeinheit war und am Ende wird er Nachfolger von Steiner und er ist eigentlich eine Pussy. Wenn man das sagen darf. Er ist halt eine Person, die eigentlich da nicht reingehört, so ein Streberding und er hat dann so spezielle Fähigkeiten, die man dann aber braucht, um so eine Prinzessin zu befreien, die am Ende aber böse ist. Ist okay, also der Film war ein bisschen cringe. Aber sowas, wo auch mehr geschossen wird und so, ne? Also wo ein bisschen teurer ist oder was ja auch Chiller war, ein bisschen teurer. Der hat, glaube ich, 8 Millionen gekostet. Das ist so ein Tatort fürs Kino gewesen von Schweiger. Aber trotzdem, wir bewegen uns bei 1,5-2 Millionen in Deutschland.
Ja, das ist der Wahnsinn verglichen mit Amerika. Also gerade jetzt auch 1%. dieser teurere, der schon überdurchschnittlich ist mit 8 Millionen. Wenn ich dann so an Low-Budget-Produktionen denke in Amerika, gerade die 2018er-Verfilmung von Halloween mit Michael Myers, Horrorfilm, Slasher, cooler Film. Der zählt ja wirklich, das wurde damals so beworben, so wow, so wenig Produktionsbudget und dann so einen riesen Gewinn gemacht, weil jeder kennt Halloween, die meisten gehen das anschauen, gerade wenn es zur Spooky Season rauskommt, September, Oktober. Und ich glaube, der hatte ein Produktionsbudget von nur 17 Millionen, was für amerikanische Standards schon eigentlich gar nichts ist.
Und da muss ich auch sagen, da habe ich eine ganz große Kritik an Menschen, die sagen, der deutsche Film ist so viel schlechter. Leute, gebe mal den Leuten, die in Amerika Filme machen, das Geld, was wir hier haben, weißt? Geht das dann immer noch? Sind das dann immer noch wahnsinnig tolle Riesenproduktionen? Das ist wie was, wenn Pep Guardiola im Fußball sei irgendwie der tollste Trainer, hat aber auch hunderte Millionen an Geld, an Spieler reingepumpt, dass er alle Spieler hat, die er will. Jetzt steckt den mal zu den Stuttgarter Kickers in die vierte Liga. Ist er dann genauso erfolgreich, ne?
Ja, ja.
Also es ist nicht einfach in Deutschland, einen Film zu produzieren, der B noch profitabel ist. Und das große Ding ist ja, dass wir springen gerade komplett, ne?
Ja, ist egal.
Während in Amerika die Produktionen ja vor allem von den Studios finanziert werden, die ja auch Milliardenunternehmen sind, finanzierst du halt in Deutschland deinen Film vor allem durch Fördergelder.
Genau.
Das heißt, wir haben in Deutschland einen Förderfonds von ungefähr 400 Millionen Euro. Da gibt es zwei staatliche Anstalten, die Förderungen aussprechen und jedes Bundesland hat einen Fonds, wo man sozusagen sein Projekt bewirbt und je nachdem, wie überzeugt sozusagen ein Gremium ist oder zum Beispiel in Berlin-Brandenburg, eine einzige Dame, die Frau Niehus, entscheidet dann, ob der Film gefördert wird und zu welchen Bezügen. Und dann ist es so, dass du als Produzent oder als Drehbuchautor halt mit deinem Buch von Bundesland zu Bundesland reist und versuchst, deinen Film zu verkaufen. Und wenn du Glück hast, kriegst du sozusagen, also ich, deswegen 1,5 ist schon wenig. Also ist zum Beispiel Sonne und Beton hat, glaube ich, auch 2 Millionen bekommen, allein an Förderungen aus Brandenburg, glaube ich. Und dann kriegst du deine Förderung, kannst die dann verwenden für die Produktion und wenn deine Produktion das Geld wieder einspielt, musst du das zurückzahlen sozusagen. Das ist eine Leihe, damit du dein Projekt finanzieren kannst, musst aber auch dann in dem Bundesland einen Teil des Filmes oder der Postproduktion machen. Also du musst genau. Das Geld dort ausgeben, wo du es her hast.
Genau.
Und das ist dann schwierig, weil du dich dann halt mit der Produktion dann an einen Ort bindest, der vielleicht auch gar nicht passt. Es ist halt echt nicht einfach. Dann kriegt man öfter noch Förderungen von den Öffentlich-Rechtlichen, ZDF, ARD, MDR und so weiter, den ganzen Anstalten. Aber sozusagen hat man da kein starkes Studio in der Hinterhand, was dir ein Budget gibt, sondern du musst wirklich durch Deutschland betteln gehen.
Und ja, das ist schon sehr schade eigentlich.
Das ist schwierig.
Es ist sehr schwierig und sehr schade, weil gerade so selbst aus meinem Umkreis, ich meine, das sehen wir ja, wir beide und dann habe ich ja noch meine Drehbuchautoren, das sind Leute mit so wahnsinnig geilen Ideen.
Deswegen aber, auch, meinte ich, was du da erzählt hast mit der Person in deinem Kurs, die von der brennenden Stadt und so die Geschichte geschrieben hat. Natürlich ist die Geschichte toll.
Die Geschichte ist mega,
aber die Geschichte wird eine Geschichte bleiben, weil es kein Mensch in Deutschland oder in Europa verfilmt.
Ja, da muss man
in halt anderen Ländern ist zentralisiert, also Frankreich und so weiter.
Genau.
Und das ist auch das Ziel, was in Deutschland kommt. Es heißt irgendwie, es gibt gerade die Kulturministerin, die will so ein, wie sagt man das, die Gesetze überarbeiten und es soll sozusagen eine staatliche Förderung kommen,
genau,
die wirklich zentralisiert ist, wo man dann auch nicht sozusagen an Bundesländer und so weiter gebunden ist. Das Problem ist halt wirklich, dass du halt mit Filmen in Deutschland nicht wirklich Geld verdienst. Und das Gute ist aber an dieser Forderung, dass wenn du das Geld zurückgezahlt hast, darfst du dir das ohne Prüfung wieder nehmen. Also sozusagen, wenn du schon vorgewiesen hast, dass du das Geld zurückzahlst, kriegst du A, wieder mehr Geld und kriegst das Geld, was du zurückgezahlt hast, wieder für den nächsten Film. Und so können sich so Produzenten, die vieles produzieren, wie Bora Daktikin, Til Schweiger oder die Produzenten von Babylon Berlin sozusagen, sich immer die neuen Produktionen rausholen.
Ja,
Problem ist, es fördert in dem System nicht wirklich Kultur, sondern es ist eigentlich wirtschaftlich.
Ja,
es geht nicht um Kultur, es ist profitorientiert. Das Allerschlimmste daran ist, bin gleich fertig, dass sie damit auch ausländische Produktionen finanzieren. Und das finde ich die Höhe. Da würden teilweise Produktionen aus Amerika oder England gemacht, die dann Szenen, die angeblich in New York spielen, in Berlin drehen.
Du hast das Video auch angeschaut,
von
David Hein. Wollte ich gerade ansprechen.
Ich werde Fuchsteufelsbild.
War ich auch ein bisschen überrascht, tatsächlich, der Uncharted-Film mit Tom Holland und Mark Wahlberg, der vor, ich weiß nicht, 4 Jahren oder so in die Kinos kam, der wurde ja von der Filmförderung Berlin, glaube ich, teils finanziert. Und
Media Board Berlin.
Oder irgendwie sowas, genau. Und das ist ja wirklich der Wahnsinn, weil dann waren die ganzen Nachrichten erstmal, so meine Film-Websites und so, wo ich das immer lese, waren voll mit, wow, Uncharted, mega bekannte Videospielreihe, Verfilmung, kommt nach Berlin. Da dachte ich mir so, ja, das ist schon cool. Ich meine, wenn Hollywood nach Deutschland kommt, ist immer irgendwie ein Event, ist immer schön zu sehen. Und dann am Ende gab es da halt diese eine Szene, wo Nathan Drake, der Hauptcharakter, durch New York in Anführungszeichen läuft und da dann auch in seiner Bar arbeitet und das war halt irgendeine Straße in Berlin und
ja, damit die halt die Fördergelder aus Deutschland kriegen.
Mehr als Berlin gab es dann nicht.
Genau, die haben die Szene da gedreht und dadurch haben sie 750.000 aus dem deutschen Förderfonds gekriegt.
Genau.
Und das ist für mich ja, weißt du, es geht ja nicht darum, dass es irgendwas Patriotisches ist, sondern es geht einfach darum, dass wir hier in Deutschland so viele Filmschaffende haben, die dieses Geld gebrauchen könnten, weißt?
Absolut.
Und die es halt nicht bekommen. Und ich finde es halt einfach blöd, wenn man Riesenproduktionen, die doch schon arschvoll Geld reingepumpt kriegen, das Geld hergibt, was wir in Deutschland genug gebrauchen könnten, weißt? Weil ich finde halt, dass auch jedes Land ihre eigenen Probleme hat, die sie in ihren eigenen Filmen irgendwie behandeln sollten. Zum Beispiel gab es ja 2015, 16 viele Filme rum über diese Flüchtlingskrise und so weiter. Beispiel sind, in Deutschland läuft schon einiges anders, auch im Alltag und in der Lebenseinstellung wie in Amerika. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir auch Filme für die deutsche Mentalität oder so haben. Weißt du, die Probleme, die wir hier haben. Also ich finde ja Patriotismus oder so, übel peinlich, wenn jemand da außerhalb der WM oder EM irgendwas erhebt. Aber ich finde halt, wenn aus deutschen Steuergeldern 400 Millionen Euro eingesammelt wird von den Menschen hier und wenn man das nach Amerika schickt, dafür, dass die ihre studiofinanzierten Filme gepusht kriegen, finde ich
das ist
total erbärmlich, finde ich unfair auch.
Das ist absolut unfair, auf jeden Fall.
Und dann
Fall.
Sagen
Anstatt
die Leute,
eine eigene Produktion
ja,
zu investieren.
Und dann heißt es irgendwie, der deutsche Film, der sieht so billig aus. Ja, der ist auch billig.
Ja, naja. Ja, genau, deswegen gibt es ja natürlich auch nicht die Vielfalt in den Kinos. Ich finde es so schade, weil Berlin, sage ich schon, Deutschland war ja tatsächlich vor dem Zweiten Weltkrieg eine sehr anerkannte Filmhochburg. Also das Hollywood hat sich eigentlich damals an Deutschland orientiert. Was kam da alles raus? Metropolis, Riesen Filme, auch so Genrefilme, also so Horrorfilme wie
Nosferatu,
genau, oder Dr. Caligari, das ging auch in eine sehr abgespacete Richtung. Mega Sachen, aber dann kamen halt die Nazis und seitdem...
Die haben ja auch diese Filme verboten, das ist ja ein bisschen das Problem auch. Dass dann auch ganz viele Menschen und Medien, also Filmschaffende halt ausgewandert sind, die ja also wirklich Riesentalente waren und die haben dann halt in Amerika produziert.
Genau, viele davon hatten auch jüdische Abstammung.
Ja.
Dementsprechend das eine führt halt zum anderen und die sind halt geflüchtet. Und jetzt haben wir halt auch ein bisschen in dem Bereich Personalmangel und Deutschland hat sich seitdem auch nie so richtig erholt in dem Bereich. Das finde ich sehr schade.
Ja, das ging dann weiter in den 50er, 60er Jahren ja mit vor allem mit Heimatfilmen.
Genau.
Ne, seichte Unterhaltung im Kino. wo man sozusagen nie richtig rauskam. Und ich meine, wenn man jetzt mal guckt, ich interessiere mich auch für den deutschen TV-Markt und auch im Fernsehen laufen Krimis und Arztserien zum Großteil. Und das ist halt alles extrem repetitiv, aber man muss halt bedenken, so einen Tatort gucken um die 10 Millionen Menschen. Das heißt, irgendwo wollen die Deutschen das auch sehen. Diese Krimis oder Wilsberg, die haben 6, 7, 8, je nachdem, was die Konkurrenz macht. Da muss ich mir denken, gucken das noch welche in der Mediathek oder in weiteren Ausstrahlungen. Wir sind irgendwie im TV-Markt extrem Krimi-lastig.
Ja.
Ich finde es eigentlich voll langweilig, Krimis. So. Ich finde Wilsberg okay, weil das ist ein bisschen witzig. Und es ist nicht immer, ich mag es einfach nicht, wenn Polizisten die Ermittelten sind. Bei Wilsberg sind die ermittelten Leute ein Privatdetektiv, der verarmt ist und kein Auto hat, und ein Steuerbeamter, der irgendwie schrullig und ein bisschen dämlich ist.
Ja, das ist witzig.
Ich finde das halt viel unterhaltsamer wie zwei Cops und am besten einer Good Cop, einer Bad Cop oder so.
Genau, ja.
Nee. Das ist so klassisch und das haben wir halt auch in Deutschland extrem viel.
Sehe ich auch so. Ich bin jetzt auch nicht der größte Krimi-Fan, aber es gibt schon so ein paar Sachen. Für mich, wenn ich einen Krimi anschaue, dann muss der aber auch schon ein bisschen hier für härter Gesottene sein. So schon Richtung Krimi-Thriller oder keine Ahnung. Seven war zum Beispiel, das ist jetzt wieder eine Hollywood-Produktion, aber war ein sehr starker Film. Das basiert auf den, soweit ich weiß, Taten vom Zodiac-Killer, einem Serienkiller, der jetzt weiß ich nicht mehr, aber irgendwann in den 1900 irgendwas Jahren aktiv war. Das war sehr, sehr cool. Da ging es auch um zwei Detectives und da war auch so einer eher Good Detective, Bad Detective. Deswegen eigentlich so
klassisch.
Aber der hatte Riesenspannung und der war echt gut. Aber so ein Tatort, damit tue ich mir halt so schwer, weil...
Ja, ich habe mal reingeguckt oder ich meine sonntagabends, wenn ich bin ja arbeiten sonntagabends immer und jetzt am Wochenende, da habe ich nicht gearbeitet, doch, da habe ich von zu Hause gearbeitet, da habe ich ihn laufen lassen nebenher. So. Es gibt halt immer irgend so einen Psycho, der hält jemand fest und am Ende stirbt er oder wird er verhaftet. Und
ja, ist halt irgendwo immer dasselbe.
Oder ich habe ja mal ein Interview gehabt mit einem Tatortkommissar vom Schwarzwald-Tatort. Und ich musste den angucken. Ich finde es einfach immer dasselbe, da hast recht. Ja, ich glaube, das passt. Und was sich unterscheidet, sind halt die Locations.
So. Genau.
Aber es ist nie so, dass es das Genre irgendwie neu denkt oder so.
Nee, gar nicht.
Ich glaube halt, dass wir in Deutschland nicht risikofreudig sind. A, weil halt Film so ein Risiko ist.
Ja, ja.
Du kannst komplett pleite werden durch einen Flop. So. Ich weiß noch, Schweiger hat gesagt, er hat durch irgendeinen Film, was er genannt hat, 2 Millionen verloren. Für jeden, der zum Beispiel am Anfang der Karriere wäre, wäre das aus.
Ja, ja, absolut.
Also er musste das durch Privatvermögen zahlen. Und das kann halt nicht wirklich jeder in Deutschland.
Also 2 Mille habe ich jetzt auch nicht so daheim rumliegen. So.
Nee, und ich meine, das ist schade. Und wenn man jetzt mal guckt, der Anteil an Kinofilme, die besucht werden, von Leuten, die in deutsche Produktionen gehen, sind bei 24% momentan. Also 24% aller verkauften Kinotickets sind für deutsche Filme. Ist halt auch nicht wirklich viel. Obwohl man ja sagen muss, dass das, was im Kino läuft, ja auch vorwiegend dann doch amerikanisch ist, ne? Oder zumindest ausländisch. Mhm. Jetzt ist ja gerade so ein italienischer Film im Kino, der relativ gut sein soll. Der hat sogar mehr Zuschauer gemacht wie Zone of Interest.
Ist es der mit den zwei...
Madame Montessori, glaube ich.
Ach so, nee, da meine ich einen anderen. Ja,
der ist ja irgendwie gut.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt drüber reden, in Deutschland vor allem Komödien im Kino, einfach weil es der einzige Weg ist, vielleicht, den man finanzieren kann, weil sich auch größere vielleicht einfach nicht trauen. Oder ich weiß auch nicht, warum nehmen Studios kein Geld in die Hand, um in Deutschland... für den deutschen Markt zu produzieren. Keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach nicht profitabel genug, weil wir zu kleine Masse sind. Vor allem Komödien. Was würdest du sagen, wie ist die Verteilung in Amerika?
Also in Amerika ist es auf jeden Fall bunter, was die Genres angeht. Du hast eigentlich, ja, du hast halt so viele Studios in Amerika und so viele große Studios, die halt sehr, sehr viel, wie auf dem Fließband produzieren. Und dementsprechend hast du auch alles Mögliche. Würde ich jetzt schätzen und mir so die letzten Jahre ein bisschen anschauen, würde ich sagen, was auf jeden Fall im Kino bei den Amis anscheinend immer gut ankommt, ist irgendein Genre kombiniert mit Action. Dune 2 ist ein Science-Fiction-Film, hat einen Haufen Action. Jetzt kommt ein neuer Film mit Ryan Gosling raus, Fall Guy, das ist eine Action-Komödie. Godzilla und Kong ist pur Monster-Action. Also es ist immer irgendwie ein bisschen Action. Also so Städte müssen kaputt gehen, Sachen müssen explodieren.
Aber das ist ja dann natürlich so, sag mal, irgendwo einfältig. Oder?
Ja.
Sind
ja
die Storys dann auch einfach... Weil ich habe schon den Anspruch, dass wenn ich einen Film gucke, dass ich was mitnehmen will.
Ich denke, also da können wir dann gleich auch zu dieser Frage springen, wie gut ist denn Amerika oder Hollywood eigentlich? So meine persönliche Meinung, durch die Vielfalt, die Hollywood bringt, hat man natürlich mehr Sachen, die man anschauen kann, mehr Abwechslung. In dem Aspekt finde ich Hollywood besser als Deutschland. Gerade weil ich generell jetzt nicht der größte Fan von eben Krimis oder Komödien bin. Aber weil Hollywood so viel produziert, weil Hollywood so viel, ich sag auch mal, banalere Sachen produziert, so im Action-Bereich, die jetzt nicht so storylastig sind, produziert Hollywood dementsprechend auch sehr, 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 sehr viel Müll. Und so ein Dune 2, den ich persönlich, ich mochte den ersten nicht so, der zweite hat es für mich jetzt wieder rausgeholt, den fand ich echt cool. So ein Dune 2 ist dann, was jetzt das Genre angeht, was Action angeht, eher die Ausnahme, weil in Godzilla und Kong, ich hatte meinen Spaß, ich fand es lustig, ich wollte Monster sich verkloppen sehen, habe ich gekriegt. Aber man muss halt schon sagen, also storytechnisch war das halt nix. So, keine Tiefgründigkeit, kein nix, muss es ja auch nicht. Aber...
Nee, aber ich meine, das ist was zum Beispiel oft deutschen Filmen angelastet wird. Aber wenn man das wirklich mal vergleicht mit vielen, jetzt auch Komödien aus Amerika, mit deutschen Komödien haben wir dennoch oft am Ende schon mehr Tiefgründigkeit drin. Und nicht so überzeichnet.
Ja.
Also gerade diese College-Komödien, wenn so, ich kann es ja mal nachmachen, wenn so sozusagen so ein Junge, sagen wir mal, er ist 16, kommt aus einem unteren Milieu, sich in ein reiches Mädchen, sagen wir mal, sie ist 15, verliebt. Und sie treffen sich gegenüber, aber sie dürfen sich nicht, weil sie sind ja aus einem unterschiedlichen Milieu.
Genau.
Zum Beispiel an so einer Glasscheibe von ihrem Bonzenhaus. Und beide haben so die Hand an der unterschiedlichen Seite. Und dann sagt er irgendwie so einen Scheiß wie, jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht, lächle ich, weil ich weiß, dass es dich gibt. Und dann sagt sie, jede Nacht, wenn die Sonne untergeht, denke ich an dich und verdrück eine Träne, weil du nicht bei mir bist. Und ich denke mir so, welcher 15-Jährige redet so?
Ja, nee, absolut.
Und so schreiben die ihre Dialoge.
Das ist ganz schrecklich.
Ein bisschen hardcore, wie ich es gerade gemacht habe, aber so einen Scheiß gucke ich mir teilweise an. Und dann denke ich mir, Leute, wo lebt ihr?
Was ich bei den Amis auch noch ganz übel finde, das ist die Art von Comedy, die sie machen. Wir haben es ja am Anfang schon angesprochen, sehr Slapstick, sehr banal alles. Was so der Vorreiter oder der König dieser Kategorie ist, sind für mich Kifferkomödien. Davon hast du in Amerika auch einen Haufen. Also ich weiß es gerade nicht, aber Coconut Express, This is the End, Bad Neighbors, alles was Seth Rogen irgendwie drin hat, den Schauspieler. Das ist so ein Schmarrn, Alter. Das gibt's nicht. Also es ist so dumm und es ist irgendwo immer auch derselbe Film, der da produziert wird. Irgendeine Gang von Leuten, irgendwelche Freunde, die werden jetzt, die gehen irgendwo hin und machen sie, you know, kiffen, ja, ja, werden high und oder dann passiert irgendwas und die müssen dann high irgendjemanden retten oder irgendwas aufklären oder
genau,
whatever.
Also die haben eine gewisse Mission, was sie vorhaben,
genau,
und am Ende wird die Reise halt viel größer. Ich weiß nicht, Kindsköpfe, von wo, ist das auch amerikanisch?
Kindsköpfe
oder ist
auch eine Hollywood-Produktion, nee, mit Adam Sandler in der Hauptrolle.
Ja,
ja finde ich jetzt auch nicht so geil.
Das ist halt so eine Aneinanderreihung von Clips irgendwo, finde ich.
Ja, genau. Ja? Es hat nicht wirklich eine Story, bis auf das Basic. So, ja, yo, wir machen jetzt einen Ausflug und ja, beim Ausflug passieren...
Männertrip,
ja, genau, ja.
Aber sowas haben wir in Deutschland auch, so mit die Hochzeit
voll.
Das Klassentreffen. Das ist ja auch so ein Männertrip-Ding.
Das ist auch ein Männertrip, so, ja. Aber auf der anderen Seite, ja, hast, ja, Hangover dann wieder in Hollywood, also Kindsköpfe, Hangover. Hangover ist dann dieser Männertrip kombiniert mit einem Haufen Alkohol. Also, ja.
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 Wohl den finde ich noch irgendwo erträglicher.
Ich finde, lass mich mal kurz überlegen, ich fand den zweiten, glaube ich, gar nicht so kacke. Das war der, wo die in Thailand waren. Das war eigentlich schon wieder dieselbe Story, halt nur nicht in Vegas, sondern in Thailand. Aber das war wahrscheinlich, ich glaube, das war der erste von denen, den ich angeschaut habe.
Aber auch klischee-mäßig. Ja, also wirklich full. Danach Thailand zu gehen.
Ja, voll.
Also. Okay, Fuck You Goethe damals auch. Aber warum gehen die ja. Wegen diesen Bars?
Safe.
Wegen Ladyboys oder... Ja, ist doch so. Das ist... Weil das einfach eine Komik bringt oder so.
Gab ja, anscheinend. Ja. Hab nicht so oft gelacht, aber ja. Ja.
Du lachst ja auch eher, glaube ich, wenn dir mal die Kehle aufgeschnitten wird.
Nein. Also, das ist ab und zu mal witzig. In so einem Terrifier, in so einem Terrifier ist es witzig, weil es so drüber ist, so brutal, dass es schon wieder funny ist. Aber sonst bin ich da schon.
Nein,
sehr.
Aber es ist ja auch nicht alles kacke. Ne? Also ich meine, wir ranten, ich fühle mich gerade auch schon wie so ein motzender Opa.
Schon so eine Rant-Episode ein bisschen.
Übel.
Ja, übel, übel.
Aber ich denke halt auch so. Es gibt, ich finde sogar so, wenn es um Originalität geht, ich glaube sogar, dass wir da was Originelleres machen könnten, wie es läuft. Aber ich glaube halt, dass das die Leute dann nicht gucken. Ich weiß es nicht. Warum traut sich denn keiner, mal was neu zu denken, ein Krimi vielleicht neu zu denken?
Ja, also Tatort könnte man echt ein bisschen vielleicht restaurieren.
Vielleicht ist ja mal der Bösewicht der eigentlich der Gute ist oder so. Vielleicht dreht sich sowas.
Ja, ja.
Weißt
du? Oder... Wie war das bei Cobra 11? War das Cobra 11? So, ja, das finde ich immer so schrecklich. Das haben wir schon mal in Episode 1 oder 2 mal angekratzt. So dieses, yo, ich bin böse und ich werde die Welt zerstören. Ja. Und Alter,
aber
why?
Ich bin böse, um böse zu sein. Das
genau,
ist einfach
genau.
Die Motivation
böse, um
für Mülleimer.
Sein, das ist so schrecklich. So
und
schrecklich.
Ich glaube, Cobra 11 ist so ein Möchtegern-Amerika.
Ich glaube auch.
Oder so ein Möchtegern-Action-Film.
Ja, ja, schon ein bisschen, schon ein bisschen. Ja, ja,
auch
ja.
Mit den Explosionen und so weiter.
Ja.
Und die machen die Autos ja wirklich kaputt, ne? Du kannst ja deine Autos verkaufen an die.
Das ist schon geil.
Und dann siehst du das, wie die das ausbrennen. Nee, ja, das guckt meine Familie sehr gerne. Das ist so, ich sag immer, das Phineas und Ferb für Erwachsene.
Phineas und
Weil
Ferb für Erwachsene.
Es hat wirklich, also Phineas und Ferb hat einen klaren Rahmen, genauso wie Cobra 11. Das funktioniert gleich. Also nicht gleich, aber es hat genau die gleichen Vorkommnisse, die immer passieren.
Ist ein interessanter Ansatz.
Genau.
Ja, interessanter
Oder wie
Gedanke.
Bei den Vorstadtskrokodilen in allen drei Teilen ein Problem auftritt. Sie haben einen Plan, wie sie es lösen wollen. Es klappt nicht und der zweite Plan klappt dann. Das
ja.
ist in jedem, allen drei Teilen genauso.
Ja, stimmt. Oh ja, die Vorstadtskrokodile, das war auch... Ich kann mich kaum noch an was erinnern, aber ja, das jetzt, wo du sagst, ja, ja, auf jeden Fall.
Wobei die mich schon sehr geprägt haben. Also die Vorstadtkrokodile hat mich sehr geprägt.
Ah, schon cool.
Gerade der zweite Teil, das hat mir halt, ach ja, das hören sie wieder lachen, aber das hat mir einfach die Definition von Freundschaft erklärt.
Friendship.
Ja, und die Vorstadtkrokodile sind da schon Vorbilder, finde ich, wie man sich gegenseitig um sich kümmern sollte.
Ja.
Und dafür werde ich den Film immer feiern oder die drei Teile.
Was ich auf jeden Fall noch sagen kann, was Deutschland, das ist jetzt jemand, der so eher aus der Hollywood-Richtung kommt, so ein sehr großer Gedanke, aber ich finde, wenn man sich mal die zwei Industrien anschaut, Hollywood und Deutschland, ist Deutschland in der Hinsicht, hätte ich gemeint, was mir positiv auffällt, ist Deutschland in der Hinsicht kreativer. Nicht wegen den Genres vielleicht, aber weil immer irgendetwas, gut, bis auf jetzt vielleicht Fuck You Goethe und Chantal und so, aber in der Regel sind es immer eigene Filme. Ne? Also ich sehe bei der deutschen Produktion viel, 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 viel weniger Sequels, viel weniger Fortsetzungen, Vorgeschichten, Remakes, was auch immer. Das ist auch so ein Punkt, Disney und Remakes, Gottes Willen. Müssen jeden Film neu verfilmen. Aber ja, in der Hinsicht finde ich Deutschland schon kreativer, weil eben mehr eigene Ideen kommen. Es ist zwar immer dasselbe Genre und man kann debattieren, das ist dann eine subjektive Meinung, ob man den Film gut findet oder nicht, aber es ist doch immer eine eigene Idee,
ja.
So ein bisschen. Es ist nicht so der I don't know, und Transformers, ich mein, 4, Transformers 5 und was auch immer.
In Deutschland knallt auch nicht wirklich das ganze Gold ins Kino. Ne? Mhm. Also ich finde, wir haben gute Serienproduktion in Deutschland.
Oh ja, absolut.
Auch. Also das muss ich sagen. Ich glaube, deswegen, also weil ich viel, ich bin einfach, weißt, es kommt drauf an, wie man aufwächst. Und ich bin halt mit unserem Fernseher auf, also ich habe auch noch Freunde gehabt, ich habe auch viel Fußball spielen, aber ich bin mit dem Fernsehen aufgewachsen. Mehr wie mit dem Kino. Und deswegen bin ich, glaube ich, so auf Komödie und so weiter einfach. Ich muss einfach mal in so ein Dune 2 gehen oder so, aber ich finde es einfach generell, finde ich Action nicht so hardcore attraktiv für mich. Ich glaube einfach, weil ich es auch nicht gelernt habe irgendwo, muss ich vielleicht noch irgendwie lernen. Aber ich finde, dass wir geile Serien haben. Also ich meine, Doctor's Diary ist unfassbar geil, weil es auch gut gedacht ist. Weil die geile Plots haben und wirklich Dialoge geschrieben haben für Götter. Das sind Dialoge für die Götter. Wirklich. Gebt euch das. Weil das eben nicht aufgesetzte Dialoge sind, wie es oft in amerikanischen Serien ist oder so. Weil da keiner im Hintergrund möchte gernmäßig als Lacher reingeschnitten wird. Weil die Figuren aus sich heraus so witzig sind, dass es lustig ist. Und da finde ich halt Bora geil. Der rettet so ein bisschen Deutschland, finde ich. Und ja, jetzt war ich in Chantal, das ist ja auch von Bora Baktikin.
Genau.
Und ich fand den geil. Ich habe fast geflennt. Ich habe wirklich fast geheult. Okay. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper, okay, wo sich das so aufgelöst hat. Es hat mich berührt, weil darum geht es mir echt ein bisschen, dass ich was sagen will mit meinem Film. Und der Film will was sagen, der will was ganz Tolles sagen.
Also der David Hein würde dir jetzt hier nicht zustimmen.
Ich weiß, aber der findet alles scheiße.
Das ist auch so ein Ding, ja, Filmkritiker, das haben wir vorhin im Auto schon ein bisschen drüber geredet.
Du musst nur mal die Titel angucken von ihm.
Ja, ja, also vorhin im Auto schon ein bisschen drüber geredet. Für jeden Zuhörer da draußen würde ich sagen, egal was für ein Fan ihr seid, ihr könnt euch diese Kritiken auf YouTube anschauen, so ein David Hein oder so ein Robert Hoffmann, die sind in Deutschland, glaube ich, gerade ziemlich populär. Aber macht euch eure eigene Meinung. Also wenn der, ich glaube gerade dieser Robert Hoffmann, der hat dem Oppenheimer eine 5 von 10 gegeben, weil ja der Hauptdarsteller anscheinend kaum geschauspielert hat und sein Schauspiel für diese Rolle so nichtssagend war, was absoluter Schmarrn ist. Nicht nur, weil ich ein Oppenheimer-Fan bin, sondern das kann man doch so einfach nicht sagen. Das kann man doch so nicht sagen. Du kannst ja nicht einen Oppenheimer singen und tanzen lassen, wenn der Oppenheimer das nie gemacht hat. Und gerade für einen gebrochenen, innerlich zerrissenen Wissenschaftler hat Cillian Murphy diese Rolle genial gespielt.
Und generell für einen Wissenschaftler. Die sind eh nicht dafür bekannt, ihre Emotionen, keine Ahnung,
ja, im genau. Ja, das ist es nämlich. Und dann zu sagen so, ja, aber der musste ja gar nichts machen, der hat kaum geschauspielert. Absoluter Schwachsinn.
Und das ist so schwierig. Ja. Das verstehe ich nicht, ihr Idioten.
Ja, ja.
Es ist so schwierig, nichts zu machen. Das ist das Allerschwierigste.
Wir sind heute richtig sauer. Ist heute richtig sauer.
Komisch, die Episode. Ja, aber ich bin schon so hier angekommen.
Ja, ja.
Irgendwie, ja, ich finde es nicht gut, wie es läuft. Also, klar, wir sind kleine Fische, ne?
Ja, aber so muss auch sein. Also ich finde, also ist auch wichtig so. Und ich finde auch für die Zuhörer ist es interessant, vielleicht zu sehen, welche Unterschiede jetzt Hollywood und Deutschland hat, welche Gemeinsamkeiten vielleicht auch und was auf der Seite besser und auf der anderen schlechter läuft.
Welche Gemeinsamkeiten haben sie denn?
David. Schauen wir mal, können ja drüber nachdenken kurz. Welche Gemeinsamkeiten könnten Hollywood und Deutschland haben? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, gar nicht so viel.
Beide machen Filme.
Beide,
ich weiß nicht, wie ist der TV-Markt in Amerika eigentlich?
Boah, ist eine gute Frage. TV kenne ich mich eher weniger aus.
Weil ich sag dir, die deutsche Stärke liegt in TV-Serien.
Aber ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, da, wo für Deutschland TV stärker ist als der Film, ist in Hollywood der Film stärker als TV.
Das Kino, genau, Netflix-Production.
Genau. Gerade, ja genau, Kino und Streaming, ja, ist, glaube ich,
ja, genau, Netflix-Production,
dominierend. Beispiel,
die haben schon krass Kohle. Deswegen ist das die nächste Gefahr. Es gehen nämlich immer mehr deutsche Produzenten zu Netflix, weil die von Netflix viel mehr Budget kriegen wie von der Filmförderung in Deutschland.
Das war zum Beispiel auch der Fall, du hast ja gesagt, das eine Beispiel vorhin, 8 Millionen, und das ist schon überdurchschnittlich. Von 2022, der Film Im Westen nichts Neues, der hatte zum Beispiel ein Produktionsbudget von 20 Millionen, weil es eine Netflix-Deutschland-Produktion war. Also da ist gleich schon mal
und keine rein deutsche,
viel höheres Budget. Genau, nicht rein deutsch, ja, das auch.
Nee, und das ist halt das Problem, dass es halt für Kinoproduktion auch nicht mehr so viel gibt, ne? Also im Vergleich. Das ist halt echt schade, dass sich alle Industrien sozusagen immer mehr so auf einen großen Player fokussieren. Spotify für Musik, Netflix für Film und Serie.
Ja, und Serie.
Ne? Und davon bist halt dann abhängig.
Ja, ja, ich finde es...
Auch ob die dein Produkt pushen oder nicht.
Genau, genau. Ich finde es gerade im Bereich Streaming-Dienste finde ich das auch sehr schade, weil es gibt sehr, sehr viele gute Netflix-Produktionen, sehr viele gute Originals, sowohl in Hollywood als auch in Deutschland, als auch wo auch immer. Aber ich finde es halt irgendwo schade, dass man sich dann diese Filme eben nicht im Kino anschauen kann. Gerade so im Westen nichts Neues, mega der Kriegsfilm, würde im Kino, glaube ich, nochmal anders, sich anders anfühlen als jetzt auf der Couch daheim. Oder Irishman, der vorletzte Scorsese-Film, Martin Scorsese, Mafia-Film, mega, hätte ich mir auch damals im Kino reingezogen. Gab's halt nicht, weil es nur auf Netflix verfügbar ist. Finde ich schade, gerade weil solche Filme auch sehr oft bei den Oscars nominiert werden und so. Und Oscar ist ja so full für Film und this is cinema und keine Ahnung. Und dann ist Netflix nicht wirklich Cinema, I guess. Ja. So, ja. Schade.
Ja, wenn wir jetzt mal gucken, auch die Kinogänger und die Zahlen davon, werden wir zu faul ins Kino zu? Also ich sicher nicht, ich bin nicht die ganze Zeit im Kino, aber wird die Gesellschaft zu faul, ins Kino zu gehen, weil sie auch zu Hause ihre Filme gucken kann?
Ja, das ist so ein nächstes Ding, genau, gerade so diese ganzen Disney-Sachen, gerade so Marvel vor allem und der ganze Rotz. Ja, ich bin kein Marvel-Fan, tut mir leid. Das sind ja meistens wirklich so Filme, die werden noch anfangs im Kino gezeigt, aber nach 3 Wochen werden die schon aus dem Programm genommen, weil Disney sagt so, jo, jetzt könnt ihr die euch auf Disney Plus anschauen. Wie sehr lohnt es sich dann, da ins Kino zu gehen, wenn ich in 2-3 Wochen später schon den Film daheim anschauen kann?
Haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass es halt einem Film, dem Produkt, eine Wertigkeit gibt.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Wenn ich das halt jetzt eine Weile dann nicht zu Hause gucken kann. Und genau, also was ich wirklich sagen soll, Leute, wenn ihr deutsche Produktion gucken wollt und es eigentlich nicht mögt, ich habe jetzt auch schon 4 Sachen eine Chance gegeben, was ich eigentlich nicht mag, macht es einfach mal. Und am Ende mögt ihr es vielleicht auch so. Ich fand Oppenheimer auch gut, obwohl ich gesagt habe, eigentlich, ich hasse Wissenschaft.
Ich bin auch überhaupt kein Physik. Ich finde das hardcore
langweilig.
Ich finde es auch mega langweilig. War ich in der Schule auch immer aber, ganz mies drin. Aber
es war dann schon okay. Das Ding ist nur, wenn ihr das wollt, dann guckt vielleicht doch fast weniger in deutschen Kinofilmen, sondern historische deutsche Serien sind echt stark.
Babylon Berlin.
Also Babylon Berlin ist der Hammer, ist der komplette Hammer. Steht wirklich meilenweit über anderen deutschen Produktionen, steht aber auch an Kosten meilenweit über anderen deutschen Produktionen. Da kostet eine Folge so viel wie ein durchschnittlicher deutscher Kinofilm. Ne, das müsst ihr mal bedenken. Babylon Berlin hat die größte Kulisse Europas, also die größte Kulissenstadt Europas.
Okay, krass, das wusste ich nicht.
Genau, also das Ding ist halt auch sauteuer und jetzt finanziert das die ARD alleine, weil Sky kein Geld mehr hat.
Stimmt.
Zum Glück steht das schon, aber es wird schwierig. Ich bin mal gespannt, wie es dann in Staffel 5 weitergeht. Soll dieses Jahr gedreht werden, nächstes Jahr rauskommen. Aber ich finde halt wirklich, das ist eine Produktion mit einer gesellschaftlichen Aufgabe. Ich finde das geil, weil die eine Zeit von vor 100 Jahren präsentieren, mit deren Problemen uns auch erklären, wie sind wir denn in das Schlamassel reingeraten, weil die meisten Filme starten ja im Krieg. Finde ich geil. Der Film Stella, auch keine große Budget-Produktion, war wichtig. Also ich glaube schon, dass wir in Deutschland vielleicht dann noch mehr Filme haben wie in Amerika, wenn wir das nochmal vergleichen, mit einer gesellschaftlichen Verantwortung.
Ja, gerade auf historischer Basis.
Vielleicht, weil wir halt auch mehr Scheiße gebaut haben.
Ja, das kann auch sein, aber gerade auf historischer Basis haben wir da nochmal mehr Zeugs, was auch wirklich dann in der Regel qualitativ ist. Hat Amerika natürlich auch.
Oder DDR wird auch ausgeschlachtet.
Ja,
DDR-Serien.
Absolut.
Weißensee, glaube ich, gibt es und so Zeug. Kuda, gibt auch das Kuda-Musical, oder? Kudam 67 oder so.
Boah, das weiß ich jetzt nicht.
Aber so historisch haben wir halt auch viel Bewegendes in Deutschland und da gibt es schon gute Produktionen. Da könnt ihr euch durch die ARD-Mediathek schlingen. Oder wenn ihr was Dummes sehen wollt, dann guckt ihr auf der CDF-Mediathek Echse auf Achse. Das ist purer Müll und deswegen geil. Das ist so ein
Echse
Typ,
auf Achse, das klingt schon
Hand,
cool.
Der hat eine Hand, ich habe gedacht, das ist nicht ernst. Der hat sozusagen seine Hand in einer Handpuppe und das ist eine Echse und die geht zum Schönheitschirurgen. Es ist komplett abartig. Das ist so, betrunkene, bekiffte machen irgendwie ihren Albtraum.
Oh ja, geil, geil, super. Ja. Was ich dem deutschen Film auch noch lassen muss, ist, dass, wie gesagt, beide Filme haben ihre eigenen historischen Events, haben Filme drüber, haben sehr gute Filme drüber. Was ich an den deutschen Filmen, gerade in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg, DDR, mehr mag, ist, dass sie in der Regel sehr düster sind, weil sie eben so realistisch gehalten wurden. Gerade so ein Saving Private Ryan aus Amerika, oder ein Hacksaw Ridge oder Schindlers Liste, obwohl ich die alle echt cool finde, die werden sehr hollywoodisiert, weißt du? Die werden sehr kitschig. Und dann gibt es zum Beispiel, ich weiß gerade nicht zu 100%, ob es ein Hollywood-Film ist, aber der Junge im gestreiften Pyjama, wo eine Familie gleich neben dem KZ Auschwitz wohnt. Und da ist dann auch ein kleiner Junge im KZ, ein Gefangener. Und der deutsche Junge und der Gefangene, die treffen sich am KZ-Zaun quasi und reden miteinander und spielen. Das ist schön, der Film ist sad wie sonst noch was, herzzerbrechend und dramatisch. Aber das würde so nie passieren.
Ja, klar.
Das ist komplett unrealistisch.
Obwohl ich das wieder okay finde als Gedankenexperiment.
Als Gedankenexperiment vielleicht, wenn man dann aber Sachen haben will, die genau eher passieren.
Es kommt
würden
auf den Anspruch an, den ja die Produktion an sich selber ja hat. Und
genau,
Realismus kann das nicht sein. Aber mhm, ich find's cool, ich würde es mir sogar
die
angucken.
Idee ist toll, der Film ist auch toll. Also,
aber natürlich
so toll,
sind wir auch,
so
muss man
Film
auch sagen,
kann
in Deutschland überladen mit Kriegszeug.
Ja, das auch.
Muss man schon sagen. Und
das
ich mein,
ist wieder der Nachteil.
Was aber auch wieder spannend war, jetzt zum Beispiel der Stella-Film, wo wir auch schon drüber geredet haben, aus einer jüdischen Perspektive. Das finde ich geil. Weil das haben wir nicht viel.
Nee.
Dass es wirklich darum geht, eine Jüdin, die verfolgt wird, aus Augen der Jüdin. Mhm. Das finde ich stark.
Ja, das ist
oder was ich auch generell mal geil finde, einfach mal aus Sicht des Bösen, also nicht immer in die Guten oder
ja,
Stella war ja nicht wirklich
ja,
gut,
ja, ja,
aber
ja,
geh doch mal in eine, das machen wir in Deutschland kaum, das gibt es ja in Amerika mit Joker irgendwo.
Ja, mit Joker, mhm, mit so also Anti-Helden generell, bisschen
genau,
Venom.
Die, da würde ich mir mehr Mut in Deutschland wünschen,
ja,
einfach mal das Böse zu verstehen. Ne?
Ja, ja.
Man das muss es ja nicht tolerieren, aber es zu greifen, finde ich cool. Wenn böse nicht einfach böse bedeutet.
Ja, so. Da hat mir Lukas, unser Gast aus der letzten Episode, Grüße gehen raus an dich, hehe, hat mir tatsächlich einen Trailer geschickt von einem Horrorfilm, von einem Slasherfilm aus Hollywood. Und das, der ganze Film ist aus der POV vom Killer. Ich habe mir den Trailer noch nicht angeschaut. Wollte ich jetzt wahrscheinlich machen, wenn ich heimkomme, aber klingt auch sehr interessant. So, also ist auch mal ein neuer Twist. Das haben selbst die Amis so noch nicht gemacht. So alles aus der Sicht vom Bösen. Und ich denke mal, wenn es ein Slasher-Film ist, dann wird es auch nicht so ein gut, böser Anti-Held, was auch immer sein, sondern wirklich ein böser, böser Charakter.
Der weiß ja auch viel mehr übers Böse.
Ja.
Also wie den Leuten bekannt ist, die eben das Opfer des Bösen sind. Ich meine, deswegen haben wir sozusagen, darüber kann man jetzt ja reden, in unserem Tribunale-Film, also mit meinem Team, haben wir ja auch sozusagen aus Sicht des Bösen gemacht, weil
genau,
das Gute weiß nichts vom Bösen.
Genau.
Bei uns zumindest.
Genau. Ja. Ich drücke euch die Daumen. Also ich
ja,
hoffe,
ja, aber ich finde
es,
also sorry, ich könnte sagen, was ihr wollt, liebe Jury. Aber die Idee ist geisteskrank.
Die Idee ist sehr cool.
Die ist heftig.
Ja, doch.
Die Idee habe ich aber auch noch nie gehört.
Nee, ich
und
auch
da,
nicht.
Und da schlage ich mir mit einem Vorschlaghammer auf die Schulter, weil das ist krank geil. Und das kann man theoretisch auch echt größer schreiben.
Könnte man, ja.
Weil das schon heftig ist.
Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, ich drücke euch die Daumen. Also ich finde die Idee, ich hatte ja die Ehre, den Film schon anschauen zu dürfen und ein bisschen mithelfen zu dürfen davor. Finde ich sehr gelungen auf jeden Fall. Doch. So, also.
Ich weiß nicht, was heute war so ein
heute war so ein
philosophischer Aufsatz.
Ja.
Das hatte alles kein Rahmen, kein Nix. Aber so laufen ja die normalen Podcasts auch, ne?
Eigentlich schon. Deswegen wird die am besten laufen jetzt. Ich sag's euch. Dann haben wir wieder nur so 50 Klicks.
Aber hatten wir nie. Wir hatten keine Folge mit 50 Aufrufen.
Okay, ja, stimmt.
Machen wir uns immer nicht schlecht, wie wir sehen.
Ja, du, hast du denn, wenn wir schon eh das ganze Amerika-Deutschland-Thema haben, hast du denn einen Hollywood-Film, der dir sehr gefallen hat, irgendein Lieblingsfilm oder
meisten,
einer, der dich...
meinst du, das wollte ich dich auch
genau,
fragen,
der dich geprägt hat, genau.
Oh, der mich da am meisten irgendwie mitnimmt, oder was?
Genau, sowas in die Richtung.
Ha. Warte mal, da muss ich kurz nachdenken. Du, deutscher Film?
Deutscher Film, lass mich auch mal kurz gucken. Also ich hätte schon gesagt, dass eines der großen deutschen Highlights, vor allem der letzten paar Jahre, für mich im Westen nichts Neues war. Den habe ich vor ein paar Monaten angeschaut. Extrem gut gemacht, also qualitativ produziert, schön gefilmt. Ich glaube, der hat ja sogar den Oscar für die beste Cinematography, also Kameraarbeit, gekriegt. Aber das ist so ein Fallfilm, ist bei Kriegsfilmen tatsächlich eh öfters so. Megafilm will ich nie wieder anschauen. So top, aber genauso wie Schindlers Liste auf der Hollywood-Seite, also Top-Film, aber das ist einfach zu übel, den nochmal anzusehen. Genau.
Ja, was heißt geprägt? Aber ich fand Joker total geil.
Ja, Joker
ist weil Joker einfach mal, also klar ist ein Dorn im Auge, weil die Figur gab's schon und so. Und das, da bin ich schon ein bisschen allergisch drauf.
Mhm.
Aber ich fand einfach der Perspektivwechsel unfassbar geil.
Ja, ich fand auch diesen neuen Twist vom Joker, was die Leute da gemacht haben mit dem Charakter, fand ich dann, ich war auch ein bisschen skeptisch. Also Joker, wir haben schon Millionen Sachen, wo der Joker vorkommt, sei es Zeichentrick, sei es Real Life, was auch immer. Aber der Twist, den die da mit dem Charakter gemacht haben, dass es letztendlich nichts weiter ist als eine, was heißt nichts weiter, das klingt so abwertend, aber als eine mental kaputte Person, einfach eine geistesgestörte, mental kaputte Person, die komplett am Boden ist, die arm ist. Das hat dem Charakter so, so viel Tiefe gegeben und deswegen ist Joaquin Phoenix, seine Performance war auch mega, für mich persönlich der beste Joker von den ganzen, die letzten, ja, eigentlich seit immer.
Ja. Ja, ist halt so. Also ich muss schon sagen, als Fazit irgendwo haben wir in Deutschland sozusagen mehr Vielfalt. Also wenn man das hochrechnet an Produktionen. Klar gibt es viel mehr Vielfalt in Amerika, weil es viel mehr Filme gibt.
Genau, und mehr Genres.
Ich meine, es gibt mehr Neuerscheinungen.
Neuerscheinungen, genau.
An Neuerscheinungen wie in Amerika. Aber klar, natürlich, wenn du eine Kuh gefunden hast, die du melken kannst, wird sie auch meistens gemolken. Ich meine, auch in Deutschland. Fakio Goethe hat 3 Teile.
Ja.
Die wilden Kerle haben 5.
Oh.
Kinderfilm ist so richtig so Kinderblockbuster fürs Kino. Mit Kinotour, alles drum und dran gibt es in Deutschland auch nicht mehr.
Nee, ist voll schade
aber
eigentlich.
Aber die wilden Kerle, da muss ich jetzt, also ich nur ganz kurz, aber ich will noch mal kurz sagen, die wilden Kerle, die 5 Teile sind sehr gut. Die finde ich toll.
Die finde ich auch toll.
Die musst du noch toll finden und noch kennenlernen tatsächlich.
Also in meiner Kindheit fand ich sie toll, ich habe sie leider seitdem nicht mehr angesehen und sehr, sehr viel vergessen.
Ja, es wird einverleibt auf jeden Fall.
Ja, safe.
Nee, das ist cool, weil das Ding, aber auch, weil wieder, weißt du, was mitgibt. Das gibt dir mit, hey, allein der Ausspruch. Ich habe ja gesagt, wenn ich mir Tattoos mache, dann mache ich mir hier Sei wild drauf auf meinen Oberarm.
Auf deinen Oberarm?
Ja, weil ich glaube, das ist der Weg, das Leben am besten zu genießen. Sozusagen, deswegen auch nerven mich Nachfolger von Filmen. Obwohl, wenn ich sie liebe, dann freue ich mich ja drauf. Ne?
Natürlich, so ist es immer.
Also ich meine jetzt Chantal im Märchenland, ich liebe es. Die haben auch das Ende ein bisschen offen gelassen, dass Prequel möglich ist. Sequel.
Genau.
Die haben ja auch gesagt, wenn viele Leute ins Kino gehen, dann gibt es den nächsten Teil. So.
Ja, läuft ja gut für Shanti.
Ja, läuft sehr gut. Und ich meine, das ist voll in Ordnung. Und ich meine, die wilden Kerle, die haben halt sozusagen den Kindern so ein Lebensgefühl gegeben. Lebensgefühl, sich auszutoben, rauszugehen, was zu erleben. Das finde ich einfach cool. Und ich meine, nach dem lebe ich ja auch irgendwo. Also oft, wenn ich nicht faul bin, bin ich selten. Oder Kater habe. Nee, aber ich meine, das ist cool. Das ist einfach cool. Das hat die Kinder inspiriert, zusammen rauszugehen, die Natur zu entdecken, Ball mitzunehmen, keine Ahnung was.
Ja.
Aber ich finde alles cool, was die Kinder von der Konsole wegbringt. Weil dadurch lernen sie sich kennen, weißt du? Und dann haben sie ihr Leben lang nur gezockt und fragen sich, wer bin ich? Und dann sage ich, ja, keine Ahnung, vielleicht auch niemand, wenn du das nicht rausfinden willst.
Hm.
Nee, ich finde das einfach cool. Die wilden Kerle ist geil. Und ja, ich fand auch immer diese Serien unterhaltsam aus Amerika für Kinder.
Ja, ja. Phineas und Ferb, meine Lieblingskinderserie. Ja. Toll.
Der beste Schulsong, What I Go to School For.
Ja, ja, ja.
Was wirklich in diesem ganzen Film genutzt wird und wenn du da mal den Text hörst, geisteskrank.
Ja gut, dann neigen wir uns langsam dem Ende. Dann würde ich sagen, machen wir noch unsere Fragerunde. Sorry an unsere Zuhörer, wir haben verpennt, einen Fragesticker zu machen, deswegen müssen wir jetzt wieder selbst ein bisschen improvisieren. Hast du denn irgendeine Frage, die du hier beantwortet haben willst in diesem Studio?
Wir schreiben uns ja immer einen Laufplan davor und ich mache das, glaube ich, so, dass ich jetzt mal gucke, worüber haben wir nicht gesprochen, weil heute war extrem frei.
Ja, ja, absolut.
Also wir sind ja immer frei in dem, was wir sagen, aber wir haben immer so Themen, die wir durchmachen wollen.
Genau.
Dass heute halt mal null um uns geht, sondern um unsere Gedanken zu dieser Filmwelt. Ja. Ist da relativ frei gewesen. Über No-Gos in Filmen oder No-Go-Filme. No-Go-Filme. Haben wir da schon mal drüber geredet?
Ich glaube nicht wirklich. Bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. No-Go in Filmen.
Aber es wird so negativ.
Ja, ist schon wieder so Ranting die ganze Zeit. Was für mich gar nicht
geht.
Aber
über den perfekten Film haben wir schon geredet, oder?
Ja, genau. Dann können wir über den schrecklichsten reden. Für mich persönlich, wenn ich jetzt so Filme anschaue, die ich überhaupt nicht mag, ist es, wenn gar kein roter Faden drin ist. Also es gibt Filme, die sind so abstrakt teilweise. Und ich mag abstraktere Filme, gerade so ein Lighthouse von A24 mit Willem Dafoe und Robert Pattinson finde ich mega. Aber dann gibt es Filme, die sind schon so abgespaced und so überall verteilt und dann doch nirgendwo irgendwie, dass ich mir so denke, okay, und dann sind die dazu meistens noch lang. Und dann denke ich mir so nach 2,5 Stunden, so wenn ich aus dem Kino rauslaufe, was zur Hölle habe ich angesehen? Ich habe Millionen Fragen, ich bin nicht happy, dass ich ihn angesehen habe, ich bin nicht sad, dass ich ihn angesehen habe. Aber ja, das ist so ein No-Go für mich, roter Faden. Also es müsste schon wenigstens zu einem gewissen Grad verständlich sein, dass man checkt, worum es überhaupt geht. Und Punkt 2 tue ich mir schwer, das haben wir, glaube ich, mit Emanuel schon ein bisschen angesprochen. Es kommt auf den Film an, aber wenn Filme zu lang sind, sind sie einfach zu lang. Also auch, so sehr ich ihn lieb, aber auch so ein Oppenheimer hätte 20 Minuten kürzer sein können. Und ich will gar nicht erst anfangen von Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese, der neue Film. Das ist so ein Film, den hate ich in letzter Zeit ziemlich oft. 3,5 Stunden. So, das muss doch nicht sein. Das muss doch ehrlich nicht sein. Und dann habe ich irgendwo jetzt im Internet gelesen, so eine Liste von den längsten Filmen. Und da war ein Blockbuster, wie heißt der, nicht Avengers, sondern mit den DC-Charakteren, mit Superman, Justice League, genau. Der Snyder Cut von Justice League. 4 Stunden 6. Warum?
Warum macht man daraus einen Film?
Warum macht man daraus einen? Du könntest 4 damit machen. So, nee, aber das ist...
Ich war ja in einer französischen Komödie.
Ja.
90 Minuten. Sexy. Hübsch.
Ja, toll.
War toll. War gut.
Ich habe vor kurzem auch mit ein paar Leuten Evil Dead angesehen. 87 Minuten, ne? Wahnsinn. Ich war so happy. Der Film hat angefangen und war schon fertig, fast. Aber bei so einem Scorsese 3,5 bis 4 Stunden Film, das muss doch echt nicht sein.
Ja, das verstehe ich.
Ja, bei dir?
Ja, tatsächlich, wirklich. Ich glaube, wenn Action Story ersetzt.
Ja.
Das Wichtigste für mich ist in einem Film, dass ich sozusagen... Ich will, wie ich ja immer quatsch, ich will Emotionen, also ich will mitfühlen mit dem Charakter oder mit der Geschichte. Ich will zu jeder Sekunde das Verlangen danach haben, wie geht's weiter. Ja? Es darf mir nicht egal sein. Und wenn zu viel wahllos rumgeknallt wird und am Ende überlebt irgendwie, oder was ich nicht mag, ist, wenn einer, oder Indiana Jones, glaube ich, ganz extrem, alle anderen abknallt die ganze Zeit. Also wenn zum Beispiel einer gegen die Bösen kämpft, wie Assassin's Creed, nur im Film.
Ja.
Und sozusagen alle killt und am Ende der Held ist. Das finde ich ein bisschen uninteressant.
Ja.
Oder wenn jemand der Held ist, nur weil er in seiner Brutalität so gut ist. Ne? Oder wenn zum Beispiel eine Gerissenheit drin wäre oder so. Was ich halt cool finde, gerade immer so Sachen, wenn... Zum Beispiel, ja, dumm war ich halt am Montag drin. Chantal im Märchenland soll sie gegen einen Drachen kämpfen. Sie kämpft, also sie besiegt den Drachen, aber sie kämpft nicht gegen den Drachen. Sowas finde ich cool.
Okay.
Also, wenn Dinge passieren, die ich nicht erwarte. Aber wenn alles genauso passiert, wie ich es erwarte, oder der Plot genauso ist, wie ich erwarte, das ist, glaube ich, das Schlimmste. Das fuckt mich am meisten ab. Wenn es halt alles vorhersehbar ist.
Ja, das finde ich auch schlimm.
Genau.
Ja, dann muss ich jetzt noch mit einer Frage kommen. Ich weiß aber gerade gar nichts.
Denk nach.
Ja, dann, wenn wir schon bei so Filmen waren, wir haben sehr viel über gute, wir haben sehr viel über schlechte gesprochen, aber so für dich gerade, weil du ja aus dem hier deutschen Filmbereich kommst, was ist für dich so der schlechteste, weil wir heute eh ja so negativ sind, der schlechteste deutsche Film?
Du könntest aufwerten
Film.
Mit gut.
Nein.
Oder das, der gut, beste so, und der schlechteste.
Der beste und der schlechteste, okay, komm, dann machen wir es so.
Okay.
Deutscher Film.
Deutscher Film, ja. Schlechteste.
Ja.
Boah, da muss man jetzt mal nachdenken. Richtiger Ranz. Kinofilm oder egal?
Egal.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist voll schwierig.
Also ich kann ja schon mal für mich sagen, ich finde, der schlechteste war für mich, glaube ich, Klassenfahrt.
Oh mein Gott, mit Kristall?
War's der mit Kristall?
Ach, warte, welche Klassenfahrt meinst du?
Nee, sorry, Klassentreffen 1.0.
Ja, Klassenfahrt so. Gibt's auch.
Klassenfahrt
und das habe ich nämlich überlegt als schlechteste.
Echt jetzt?
Das ist so eine Komödie mit Kristall, da gehen die auf Klassenfahrt.
Nee.
Und die kommen dann irgendwie in so einen Drogenscheiß rein. Ja, genau, wie
ich gesagt habe. Nee, ich meinte tatsächlich den Schweigerfilm Klassentreffen 1.0. Habe ich schon davor gerantet in vorherigen Episoden, muss ich nicht nochmal, ist ganz schrecklich. Und der beste, wie gesagt, also ich hätte schon gesagt, im Westen nichts Neues oder vielleicht Systemsprenger war ein sehr guter deutscher Film, den mochte ich auch. Ja, einer von den beiden. Genau.
Ja, ich bin ja so Comedy-Fan eigentlich so. Schlechtester Film, vielleicht wirklich die Klassenfahrt. Das ist so ein abgefuckter Film. Ich gucke, nein, natürlich nicht. Nein, es gibt noch viel mehr Müll. Der Film von den, oh mein, wie heißen die nochmal? Die Lochis. Der Film von den Lochis ist der größte Dreck, den es gibt. Oh mein Gott. Ja, das ist der beschissenste Film, glaube ich, den ich in meinem Leben gesehen habe. Und deswegen gucke ich ihn so gerne an. Es ist so ein Müll. Oder was es sonst noch gibt, Ballermann 6 und so, dieser 2000er Humor.
Ja, ja, ja.
Ist okay, aber ich gucke mir so Ranz gerne an. Ich wühle mich ganz in diesem Müll. Und ja, aber der beschissenste, unironisch, der halt einfach kacke ist und nicht witzig, weil er kacke ist und er ist durchgehend kacke, ist der Film von den Bruder vor Luder.
Bruder
ja,
vor Luder.
Genau, so heißt der.
Ja,
Müll.
Also ich habe den, glaube ich, nicht angesehen,
aber
ich habe meinen Trailer angeschaut.
Da gibt es eine Szene, der ist auf dem Klo und scheißt sich ein und ist total witzig. Alles voller Kacke.
Ja,
und so. Ich habe ein Video gemacht davon, habe es Julia geschickt, die ist heimgegangen. Hat sie gesagt, sie guckt sich sowas nicht an.
Hallo Julia.
Ja, und dann hat sie gesagt, sie hat das Video nie abgespielt. Es ist widerlich und dann kommen da auch so Seabass und so als YouTuber davor und der beste Film. Na, ich bin halt Borat Aktikin-Kind. So. Vielleicht Fuck You Goethe 1, weil das sozusagen im deutschen Kino sich was getraut hat, was es davor nicht gab.
Ja.
Es gab's nicht. Die Sprache gab es nicht im Kino. Punkt.
Nee, auch
die Sprache gab es auf der Straße, aber nicht im Kino.
Ja. Ja, das finde ich auch cool an dem
Das finde ich
gerade am ersten
innovativ.
Teil.
Und es ist längst nicht so billig, wie es David Hein sagt.
Nein, generell.
Klar, weil ist nicht cool, weil sie assi ist oder so. Die Story von Chantal wurde auch im dritten Teil dann zum Beispiel erzählt mit der Mutter und so weiter. Dass es Menschen sind ohne Selbstvertrauen, weil in der Familie niemand an sie glaubt und so weiter.
Mhm.
Ne? Die haben alle ihre Geschichte bekommen. Und ich finde es einfach sehr geil, weil da Leute angeguckt werden, die teilweise von der Gesellschaft einfach außenrum nicht mit Ruhm bekleckert werden. Und ich finde diese Fuck You Goethe-Trilogie cool. Zweiter Teil ist halt klassisch. Was muss man machen? Man
ab
muss
nach Thailand.
Standard wechseln, ab nach Thailand. Dann kommen wir zurück, Schulabschluss. Und halt, ich finde das im Märchenland, finde ich besser, glaube ich, wie Fuck You Goethe. Nee, finde ich nicht besser. Aber finde ich besser wie Teil 2 und 3 Fuck You Goethe. Aber finde ich von der Message der beste Film.
Okay, cool.
Weil die Message ist cool. Also ich meine, wir haben ja gerade diese Emanzipationszeit im Film. Da geht es aber nicht nur um Emanzipation. Und vor allem, der Film hat mir nochmal deutlicher aufgezeigt, was alles falsch läuft. Gerade gegenüber von Ansicht von Männern gegenüber Frauen und von den Rechten, die Frauen haben und so weiter. Der Film geht dann nochmal sehr krass in die Richtung, wo mir auch Neues gezeigt wurde, wo ich gesagt habe, ich kriege gerade so einen Hass auf manche Menschen, die wirklich Unterschiede zwischen den Geschlechtern machen. Und der Film hat einfach ganz viel mit einem gemacht. Also ich bin gespannt, wenn wir hingehen.
Ja, ja.
Ich gucke es mir auf jeden Fall nochmal an.
Ja, ich werde es mir auch anschauen.
Aber ich finde einfach, Borat Aktikin ist der beste deutsche Drehbuchautor. Punkt. Hm.
Schön, schön. Dann sind wir am Ende angekommen tatsächlich. Heute mal eine bisschen kürzere Episode. Mini-Episode. Minimal kürzer als letztes Mal. Wie verabschieden wir uns? So. Was machen wir?
Das ist eine Mischung aus... Wer ist dein Lieblingsregisseur?
Mein oder Lieblingsregisseur... Lass mich kurz überlegen. Christopher Nolan.
Okay. Wenn jeder von uns das Lieblingszitat aus einem dessen Filme droppt vielleicht.
Ach du Scheiße.
Das ist auch schwierig bei mir.
Ach du Scheiße.
Ach so, was ich noch sagen wollte, bevor wir aufhören. Die Welle, auch ein guter Film.
Die Welle?
Ja.
Der Pfau hast du auch gemeint, das ist sehr gut.
Oh mein Gott, das könnte auch der schlechteste sein.
Ja, okay, ich weiß nicht, ob ich das komplett recollecten kann. Ich weiß nicht, wie gut das Zitat auch ist, weil es vom Joker kommt. Und das ist ja eigentlich im Nolan-Universum mega Psycho. Aber weil wir das ja mit Filmen hatten, so mit der Botschaft und keine Ahnung, was man halt der Welt zeigen will, könnte man vielleicht auch mal sagen. So, weil wir es auch ja mit dem Finanzieren hatten. Wie hat der Joker das gesagt? It's not about the money. It's about sending a message. Und dann leckt er sich die Lippen wahrscheinlich wie alle 2 Sekunden. So.
Wow, du hast jetzt sogar was Richtiges, was. Ne? Ich gucke gerade von Gretchen Hase, was die so gesagt hat. Nee, ich habe gar keinen Lieblingszitat. Oder doch, ich find's cool, dass Fuck You Goethe 1 losgeht. Er verlässt gerade so den Bau und Farid Bang, so als der Kumpel, schreit, er kommt in 2 Wochen nach, fick eine Nutte für mich mit. Und weil damit der Film beginnt, Tabus zu brechen.
So.
Aber das kann nicht mein Lieblingszitat sein. Ja, was ich cool finde bei Dr. Diary, ich habe einen Unfall im Auto, sagt der Typ dann, sieht aus wie deine Mutter, aber ja.
Starkes Zitat.
Genau, dann ist das mein Zitat.
Damit können wir dann auch die Folge beenden. Also gerne wieder Wünsche, Anregungen, gerne in die Comments, gerne auf Social Media direkt anschreiben, wenn ihr wollt.
In die DMs leiten.
Dann sieht man sich schon bald wieder und tatsächlich schon zur letzten Episode dann voraussichtlich.
Ich verdränge das
auch ein bisschen. Also,
ja, ist gut. Aber... Muss ja nicht unser Ende sein.
Muss ja nicht unser Ende
sein. Wäre nur das Ende für Visionen und O-Saft.
Wo ein, wie geht, genau, das ist ein gutes Schlusszitat. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die andere. So.